Guten Morgen, ihr Lieben. Guten Morgen, Welt. Guten Morgen, Herr Wunderlich.
Guten Morgen, Welt.
Toll, gell? Es hört sich gut an. Guten Morgen, Universum. Es geht doch heute ums Universum, oder? Ich weiß doch was. Ich habe doch was gehört. Und? Um was geht's?
Naja, eigentlich nur um die Milchstraße. Und um eine Fernsehserie, die wir hier in unserem Format schon zweimal erwähnt haben. Und ich dachte, die wäre eine eigene Sendung wert. Es geht um die Raumpatrouille Orion.
Finde ich voll toll. Finde ich voll cool, wollte ich eigentlich sagen, aber finde ich voll toll, weil habe ich früher immer geschaut. Du genau. Auch? Hast du auch geschaut?
Na klar. Jetzt kommen wir an die Stelle, wo du summen sollst, okay? Was?
Summen?
Ja, das haben wir doch vorher besprochen.
Nee. So doch, haben wir doch, das nicht besprochen. Ich soll irgendwann
summen. Ich habe dir das extra vorgespielt, damit du jetzt summen kannst. Jetzt.
Ja. Ach so, jetzt soll ich summen.
Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr. Es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durch allen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit.
Ein bisschen zu kurz gesummt.
Ja, und das ist schön auch, dass du das Improvisieren begonnen hast.
Ja, ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht.
Naja, so oder so ähnlich auf jeden Fall fing sie an, unsere Serie. Die erfolgreichste und bekannteste Science-Fiction-Serie aus Deutschland. Und ich würde sogar sagen, es ist die beste. Obwohl ich die Abenteuer der Maus auf dem Mars auch sehr gern mag. Orion ist immer wieder das deutsche Star Trek genannt worden, das deutsche Raumschiff Enterprise. Und viele, viele Verschwörungstheorien gibt es, wer da wohl bei wem was abgeguckt hat. Aber auch wenn sich die Serien in vielen ähneln, entstanden sind sie komplett unabhängig voneinander. Als die Orion bereits abgedreht war, lief in den USA einen Monat später die allererste Pilotfolge von Star Trek. Es muss da wohl was in der Luft gelegen haben. Man brauchte anscheinend ein Raumschiff mit einer internationalen Besatzung und einem schnittigen Kapitän. Mit außerirdischen Robotern, Romanzen und mit moralischen Fragen. In der deutschen Version auch gerne mit vielen langwierigen Diskussionen. Beide Produktionen leben auch viel von ihren Special Effects, auch wenn beide die nur spärlich einsetzen, denn keine verfügte über genug Budget. Wenn es also an der Zeit liegt, dann sollten wir uns die mal anschauen, finde ich. Als die Orion entsteht, heißt der Bundeskanzler in der BRD zum ersten Mal nicht Konrad Adenauer, sondern Ludwig Erhard. Der schon damals legendäre Macher des Wirtschaftswunders, der versprach der BRD die Fortsetzung des Schweigens mit anderen Mitteln. Es herrschte noch die Generation, die meistens nicht so ganz schuldlos aus dem Dritten Reich gekommen war. Aber darüber redet man nicht. Das sieht man schön daran, dass der Rebell im Kabinett Erhard der junge Erich Mende ist, der schöne Erich. Also ich meine jung, so wie in 50 Jahre alt. Und Rebell vielleicht, weil er zum Beispiel offen sein eisernes Kreuz trug, das er im Zweiten Weltkrieg erworben hatte.
Komischer Rebell.
Im Fernsehen piefte das Wirtschaftswunder Deutschland so vor sich hin. Nur nicht nach links oder rechts gucken, lieber der Forellenhof oder die Hesselbachs oder aber alle meine Tiere gucken. Das Aufregendste im deutschen Fernsehen, also deutsches Fernsehen, ARD und seit 2 Jahren das ZDF, der Straßenfeger schlechthin war, das Stahlnetz. Merkte ja keiner, dass das einfach bei der amerikanischen Serie Dragnet geklaut war. Denn amerikanische Serien findet man im Programm praktisch wenige. Es gibt den Dr. Kimball, das ist der, der ständig auf der Flucht ist, und natürlich eine ganze Handvoll an Western.
Kimball fand ich super, habe ich auch gern geschaut.
66.
Naja, vielleicht nicht 66, die Wiederholung davon in Deutschland habe ich natürlich angeschaut, irgendwann in den 70ern.
Science Fiction aber gab es nicht. Das war zwar mittlerweile in Großbritannien, Japan und den USA beliebt und in Deutschland, da gab es halt Perry Roden. Aber das ist ja ein Romanheftchen für Spinner. So war die Lage in der guten alten BRD. Es herrschte Ruhe. Vorbei die Zeiten, als man eine der führenden Nationen in Sachen Film und Fernsehen war. Die Uferstudios lagen traurigerweise in der sowjetisch besetzten Zone. Aber es war auch wurscht, denn alle kreativen Köpfe hatte man ja eh verjagt oder umgebracht. Es war wohl vielleicht statt einer Ruhe eher so eine Art Leichenstarre. Das muss aber nicht jedem gefallen. Einem, dem das besonders nicht gefallen hat, war Rolf Honold. Der saß seit über 5 Jahren in seiner Wohnung in Berlin und konzipierte eine Fernsehserie nach der anderen. Und die trugen dann so Titel wie Die Parallelwelt, Klima Control, Unterwasserpatrouille, Unternehmen Einstein oder Die Psi-Gruppe. Klingt wie Science Fiction? Ist Science Fiction. Und man war milde interessiert. Besonders aber bei der Bavaria. Die Bavaria-Film vor den Toren Münchens, die war nach dem Krieg im Westen auf einmal das größte Filmstudio geworden. Und hier ahnte man irgendwie schon, dass es an der Zeit war, auch eine deutsche Science-Fiction-Serie zu drehen. Darum kaufte man den begabten Autoren auch die Serie Terra ruft Andromeda ab. Gesehen?
Nee, noch nie gehört und noch nie gesehen.
Kein Wunder, weil das Skript liegt wahrscheinlich irgendwo noch im Regal und verschimmelt. 1 Jahr später, als der unermüdliche Honold das nächste Mal an das große Studiotor klopft, da traf er in den Chefetagen auf einmal eine ganz neue Energie. Man wollte bei der Bavaria etwas Großes wagen, eine Serie machen, die nicht nur in Deutschland lief, sondern in der ganzen Welt. Man wollte zeigen, dass man wer war. Nach den USA würde man das verkaufen und danach an die ganze Welt. Was die Amis dahin pfuschen, das können wir auch. Hier hast du eine Zigarre, Honold. Hä? Was hast du denn dabei? Was? Raumpatrouille Orion. Ha, fabelhaft, fabelhaft. Das machen wir. Das wird groß. Das wird ganz, ganz groß. Und das war dann der Startschuss für die gewagteste, aufwendigste und teuerste Fernsehserie aller Zeiten. Also bisher. Also in der BRD. Denn so eine Folge Orion, die würde teuer werden. Wir brauchen gute Schauspieler, aufwendige Studiobauten, komplizierte Ausstattung aus den neuesten Materialien, spannende Drehbücher, ein cooles Raumschiff, nee, cool hat man nicht gesagt, nee. Ein Knorke-Raumschiff und das Beste, was die moderne Special-Effects-Technik so leisten kann. Naja, ganz so ist es dann nicht geworden. Bavaria-Boss Helmut Jedele putzte in allen Anstalten des deutschen Rundfunks die Klinken, aber selbst als er die Kosten schmelzen ließ, reichte die Kohle der ARD nicht. Außer dem WDR wollten die anderen Landesanstalten nur spärlich beitragen. Die Orion konnte dann erst abheben, als Jedele im französischen Sender ORTF auf offene Ohren stieß. Die stiegen tatsächlich mit 20% ein. Kommando Spatial wird dann dort die Serie heißen. Aber 300.000 D-Mark, also heute 700.000 Euro pro Folge, das war trotzdem ein Batzen Geld. Und es reichte, um den Enthusiasmus aller Beteiligten zu beflügeln. Klar, man musste improvisieren. Aber Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Die Brücke der Orion ist der aufwendigste Drehort und damit die teuerste Kulisse. Trotzdem musste man sparen. Man fertigte die wichtigsten Teile in einem völlig neuen Spritzgussverfahren aus Kunststoff. Man kaufte futuristische Designermöbel, aber bei den technischen Details musste man dann geizen. Es stimmt. Auf der Kommandobrücke der Orion ist ein Rowenta-Bügeleisen verbaut.
Das kann man sogar in der Serie richtig gut erkennen.
Ja, das ist ein Trinkspiel. Und auch 30 Bleistiftspitzer und umgekehrte Plastikbecher und 3000 Glühbirnchen und unzählige aufgebogene Bananenstecker. Na und? Schaut doch toll aus, oder? Ähnlich wie bei den Filmtricks. Man kann zwar 3 aufwendige Raumschiffmodelle bauen, aber man muss dann auf der anderen Seite für den Start der Orion aus den Tiefen des Ozeans auf Tricks zurückgreifen, genauer genommen auf Correga-Tabs, um das Sprudeln zu simulieren. Die Bluescreen-Effekte auf der Unterwasserstation funktionieren prächtig. Und die Hintergrundaufnahmen im Berliner Aquarium, die passen auch nahtlos auf die blauen Flächen der Kuppel. Leider sind sie halt im Maßstab sowas von falsch. So tanzt am Boden des Ozeans die Crew der Orion den futuristischen Tanz Galaxie, während über ihnen träge, monströse Goldfische treiben.
Das sind halt Goldfische so groß wie weiße Haie. Finde ich aber okay, weil das ist ja die Zukunft, das ist ja alles möglich.
Okay.
Also ich habe mir damals über die Größe der Goldfische echt keine Gedanken gemacht. Dachte mir, in der Zukunft ist das halt so. Genmutierte
Goldfische. Ja, du warst ja auch erst 2.
1. 66.
Ja, stimmt. 1. Die Crew der Orion ist, wie bei der Enterprise, die zeitgleich gedreht wird, natürlich international. Da wäre natürlich Cliff Alistair MacLean, der Kommandant. Mario De Monti, der Armierungsoffizier. Atan Shubashi, der Astrogator, Hasso Sigbjörnsson, der Bordingenieur und Elga Legrell, die Leutnant für die Überwachung von die Raum. Und die Gestapo schickt dann, der Galaktische Sicherheitsdienst schickt dann noch eine Aufpasserin aus Russland, Tamara Jagelowsk. Liest man aber die Namen der Schauspieler, ist es irgendwie mit der Internationalität vorbei. Dietmar Schönherr, Eva Pflug, Klaus Holm, Friedrich Beckhaus und Ursula Lillig. Das klingt ein bisschen mehr nach Bonn-Bad Godesberg als nach Andromeda. Macht ja auch erstmal nix. Bislang sind die Deutschen ja auch noch schön unter sich. Zwar war im Vorjahr Armando Rodriguez de Sá noch freundlich am Bahnhof begrüßt worden, weil er der 1.000.000. Gastarbeiter war. Gastarbeiter. Arbeiter halt. Gäste. Die hatte man geholt, damit die Wirtschaft weiter wächst und die würden dann schon wieder gehen. Doch es sind nicht nur die deutschen Namen, die in Orion noch stark nach Adenauer-Zeit muffeln. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen nach noch älter muffeln. Es ist auch so der Tonfall. Da scheppert's schon so richtig deutsch. Haben wir jetzt verstanden?
Jawohl, Herr General.
Oder ich bitte um Freigabe des Einsatzbefehls. Mann, das klingt bei der Enterprise schon ein bisschen salopper. Na, schießen Sie den Klingonen mal eine vor den Bug, Mr. Sulu. Naja. Alle wichtigen Figuren tragen Uniform. Alles ist in Hierarchien aufgegliedert. Und die wichtigen Entscheidungen, die trifft dann halt die Wehrmacht oder die Gestapo schon wieder. Verzeihung, ich meine General Winston W. Wemsler, Befehlshaber der terrestrischen Aufklärungsverbände und Oberst Villa, Oberbefehlshaber des Galaktischen Sicherheitsdienstes. Wenn Zivilpolitiker auftreten, wie zum Beispiel der Minister für außerplanetare
Soll ich den Satz mal sagen?
Dann sind das immer nur Bedenkenträger und Weicheier. Okay?
Okay.
Halten ja eh den Fortschritt nur auf, diese Demokraten.
Genau, Sozialisten.
Aber, Da ist ja noch dieser Cliff Alistair MacLean.
Ein Rebell.
Ein Rebell, strafversetzt auf die Orion, weil er sich nicht an Befehle halten kann.
Aha.
Jemand, der das mit den Vorgesetzten so irgendwie gar nicht kann.
Mhm.
Jemand, der auf dem Raumschiff den militärischen Ton nicht haben mag.
Oha.
Er und seine Crew, das sind sowas wie die fünf Freunde des Solarsystems.
Tick, Trick und Track. So ein bisschen, ne?
Na, Moment, wenn ich nachzähle.
Okay, einer zu wenig.
Zwei.
Ach.
Und Tick, Trick und Track sind ja sogar Brüder.
Ah, ja, aber die waren ja auch so ein bisschen brüderlich. Also die haben sich ja geduzt und
absolut.
Hatte man schon das Gefühl, dass das so eine Gang war mehr.
Genau. Selbst die eiskalte Russin, die Jagelowsk, die auf ihn aufpassen soll, Tamara. Die kriegt er auf Dauer auch aufgetaucht.
Tamara hat da schon so ein bisschen im Griff gehabt.
Ja, in der letzten Folge gibt es eine Kussszene.
Echt?
Yes, yes, yes.
Oh.
Gut, gutes Thema, die Frauen. Das wird nämlich der Serie heute gerne vorgeworfen, dieser sexistische Umgang der männlichen Helden mit den weiblichen Heldinnen. Doch, ich finde das echt übertrieben. Klar, MacLean ist so dieser Verführer, so dieser James Bond, Sean Connery-Typ. Aber wir sollten fairerweise bedenken, dass die Serie zwar in der Zukunft spielt, aber trotzdem deutlich vor der Frauenbewegung geschrieben wurde.
Mhm.
Nicht nur Tamara Jagelowsk hat an Bord ein Vetorecht bei den Eskapaden des schnittigen Majors MacLean. Das Crewmitglied Helga Legrell hat den gleichen Dienstgrad wie alle anderen an Bord und ein Mitspracherecht. Noch entscheidender aber ist, dass der Boss ganz oben eine Frau ist.
Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen.
General Lydia Van Dijk, Befehlshaberin der schnellen Kampfverbände. Übrigens nebenbei Partywissen, gespielt von Charlotte Kerr, der zweiten Frau von Friedrich Dürrenmatt. Dann käme jetzt die Handlung der Serie. Das ist relativ schnell erzählt. Das friedliche Leben der Menschheit wird durcheinandergewirbelt, als Außerirdische in der Milchstraße aufkreuzen. Und die wollen nicht etwa nach Hause telefonieren. Die wollen die Erde weghaben. Vielleicht wollen sie ja eine Hyperraumumgehungsstraße bauen, so wie die Vogonen. Wer weiß es? Naja, keiner weiß es. Zum Ende der ersten Staffel wissen wir nichts über die Motive der sogenannten Frogs.
Oh.
Zum Ende der ersten Staffel wissen wir noch nicht mal genau, wie die so ausschauen. Es sind so flirrende, oszillierende, länglich humanoide
Frösche.
Nee, so Dingsies. Die sieht man aber auch nur ganz kurz in den ersten zwei Folgen. Zum Ende der ersten Staffel wissen wir also nichts. Naja, und es gibt nur eine Staffel. Wir werden es nie erfahren.
Ach so, das ist in der ganzen Serie der Inhalt, dass... Ich dachte, es sind jedes Mal einzeln abgeschlossene Themen.
Auch?
Ach, auch.
Als am 17. September 1966 die erste Folge der Raumpatrouille Orion im Fernsehen lief, da überschlug sich die Presse richtig. Die BZ, Berliner Zeitung, schrieb, das ist alles pseudowissenschaftlicher Quatsch und es gebäre schlicht die Utopie ohne Geist. Anderen wiederum waren die Dialoge zu kompliziert und die TZ in München schimpfte zur Wiederholung der Serie 75, wo wir sie dann gesehen haben, kein Schwachsinn ist offenbar groß genug, um nicht wiederholt zu werden. Der Spiegel konstatierte 1966 eher unaufgeregt, mit den fantastischen Abenteuern des Raumschiffes Orion suchten die Sender Anschluss an die angloamerikanischen TV-Fabrikanten, die ihre Heimkinos schon seit Jahren mit zukunftsfiktiven Schockern füttern.
Ja, Enterprise ist ein echter Schocker. Muss man einfach schon mal klar hier
sagen. Ja, Orion auch.
Ja.
Naja, gute Kritiken schauen schon ein bisschen anders aus. Besonders schwer lastete aber der Vorwurf, die Serie sei im Kern faschistoid. Dass alle Beteiligten sich in der Dokumentation über die Orion, 40 Jahre später, besonders an diesen Vorwurf erinnern, das hat einen Grund. Weil was Wahres dran ist. Ist ja egal, wen interessiert's denn, was die Kritiker sagen. Auf jeden Fall nicht die Zuschauer. Die erste Folge flimmert am Abend über 63% der deutschen Fernsehschirme. Und auch die anderen 6 Folgen erreichen immer mehr als die Hälfte der TV-Nation. Das sind Quoten, da bekommen heutige Intendanten eine Erektion und die geht dann auch nicht mehr weg. Nur zum Vergleich, das Endspiel der Fußball-WM 2014, als Deutschland Weltmeister wurde, das schaffte es gerade mal so über 50%. Na gut, fairerweise muss man dazu sagen, dass die 37% der Deutschen, die den ersten Start der Orion nicht verfolgt haben bei der ARD, die haben dann halt ZDF geguckt, denn mehr gab's ja nicht. Mhm. Doch der große Erfolg half nichts. Es folgte der Rücksturz zur Erde. Nach den ersten 7 Folgen kam der Raumkreuzer Orion ins Alteisen oder ins Altplastik. Die haben ja noch keinen Müll getrennt damals. Zu den Gründen gibt's wieder viele Theorien. Ist es der Faschismusvorwurf gewesen? Ist Dietmar Schönherr der Ruhm zu Kopf gestiegen? Fiel den Drehbuchautoren einfach nichts mehr ein? Naja, die Wahrheit dürfte sein, dass die Orion für ihre Zeit wahrscheinlich wirklich zu teuer war. Es klingt komisch, heute kostet ein Tatort laut Auskunft der ARD im Durchschnitt 1,4 Millionen. Aber der Plan war ja auch eigentlich nach Amerika zu verkaufen oder überhaupt ins Ausland. Doch den Amerikanern war die Orion zu schwarz und zu weiß. Denn die hatten schon Farbfernseher. Und in Frankreich lief das Kommando Spatial eher schwächlich. Und so wendete sich die Bavaria von weiteren Anstrengungen in Sachen Weltraum ab. Und alle anderen deutschen Studios auch.
Schade.
Sehr schade. Bei aller Kritik am herrischen Ton und an den ganzen Generälen. Bei allem Schmunzeln über die veralteten Tricks. Und bei allem Gekichere jedes Mal, wenn das Bügeleisen der Marke Rowenta auf dem Raumkreuzer Orion ins Bild kommt. Man spürt der Serie an, dass sich da endlich einmal jemand was getraut hat, dass alle Beteiligten mit Leib und Seele dabei waren. Die Orion hat, bei allen Längen durch überflüssige Diskussion, sie hatte Herz. Und damals schon ein sehr modernes, selbstironisches Schmunzeln.
Also ich fand das auch sehr unterhaltsam und dieses faschistoide Element konnte ich da leider nicht drin entdecken. Also klar, militaristisch schon, aber für mich nicht faschistoid.
Ja, es war klar so geschrieben, dass es diese Führungsriegen und da ist dieser Rebell, der dagegen sich auflehnt, war eine sanfte Revolution. Übrigens, ihr könnt die Orion kostenlos auf Prime gucken, aber auch auf YouTube sind alle Folgen in ansehnlicher Qualität zu finden. Auf der Website haben wir dann noch einen Clip mit dem futuristischen Tanz Galaxy und zwar in der drolligsten Version.
Das ist allerdings sehr sehenswert. Wer das nicht kennt, sollte es unbedingt nachholen.
Es ist zum Kringeln. Und die Originalmusik, die dürfen wir ja wieder mal nicht spielen. Drum haben wir zusätzlich auf der Website noch das sagenhafte Intro mit dem sagenhaften Titelsong von Peter Thomas als YouTube-Video verlinkt, das dürfen wir schon. Mhm. Ist ungefähr so, wie die Frau Anders gesummt hat.
Ich würde sagen, doch um Längen besser.
Den Film übrigens von 2003, der dann später zusammengeschnitten wurde, nicht angucken, lohnt sich nicht.
Das weiß ich gar nicht, dass es dann Film gibt. Also ist nicht gut. Mhm.
Darum ist der Musiktitel von heute auch UFO von The Dada Weatherman.
Sehr schöner Titel.
Kennst du?
Nein, aber der Titel ist schön. Klingt gut. UFO?
UFO?
Dada Weatherman?
Vielen Dank also an euch Zuhörer fürs Lieben. Kommt gut durch den Tag und auch gut durch die kommende Nacht. Wir denken an euch und wir hören uns dann am Montag wieder.
Hey, es ist Wochenende, Leute.
Und Sonnenschein.
Und ich wünsche euch ein super geiles Wochenende. Macht's gut, bis Montag.
Euer Herr Wunderlich.
Und eure Frau Anders. Tschüss.
Und ciao. My city.
dancing from that height, entering my vortex, lighting in my nightmares, inside my subconscious, nothing was mental. Tonight we can move.